Dann kann man ja sagen, Moment mal, aber
der Islam, guck mal hier, der Islam gehört zu Deutschland. Christian Wulff. Wann hat er das gesagt? Ich glaube 2011.
Ein paar Jahre her. Ist
echt schon eine Weile her. Und das hat damals wirklich für Aufregung gesorgt.
Kann ein richtig streng gläubiger Mensch ein lupenreiner Demokrat sein?
Wenn du in Deutschland lebst und sagst, die Scharia ist für mich das größere und wichtigere Gesetz als unser Grundgesetz, dann bist du kein Demokrat mehr.
Hier vielleicht die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, total fiktive Frage, mit einer Zeitmaschine zurückzugehen zu Jesus Christus und mit ihm Zeit zu verbringen, würdest du das tun? Oder würde das vielleicht ein großes Risiko sein, dass du sagst, okay, ich würde vielleicht meinen Glauben verlieren, weil im Endeffekt...
Auch wenn du jetzt zum nächsten Thema willst, aber was glaubst du, was passiert nach deinem Tod mit dir?
Hey Carsten.
Grüß dich, Reza.
Geht's dir gut heute?
Mir geht es gut. Und dir?
Auch gut, danke. Ich hoffe, dir wird es auch im Laufe des Podcasts weiterhin noch gut gehen. Ich habe heute ein paar kritische Fragen zum Thema Religion. Und ich weiß, dass du ein religiöser Mensch bist.
Das stimmt.
Genau. Und bevor ich anfange, darüber zu sprechen, kleiner Disclaimer. Ich habe nichts gegen gläubige, friedlich praktizierende Menschen, die ihrer Religion nachgehen. Im heutigen Podcast möchte ich einfach nur ein bisschen kritisch hinterfragen, wie gut oder schlecht eigentlich Religion ist und ob das noch in unsere Zeit reinpasst. Und vielleicht, weil das auch ein Steckenpferd-Thema von dir ist, das Thema Demokratie, kann überhaupt Religion und Demokratie irgendwie koexistieren? Wenn man strenggläubig ist, kann man dann auch ein guter Demokrat sein? Dazu komme ich dann. Ich habe dich absichtlich nicht auf die Fragen vorbereitet, das heißt...
Das machst du nie übrigens.
Genau, ich sage dir grob, um was es geht, aber heute habe ich absichtlich gar nichts gesagt, außer es geht um das Thema Religion. Genau, vielleicht kurz zum Hintergrund. Also ich bin konfessionslos, das habe ich auch schon gesagt gehabt. Es hat mehrere Gründe. Wir sind ja vor 40 Jahren aus dem Iran geflohen, meine Eltern zusammen mit mir. Wir sind vor einem islamischen Regime geflohen, also sehr radikales Regime. Wir kennen auch alle die Nachrichten gerade. Und ich habe da einfach so meine Probleme mit dem Thema Religion, weil ich weiß, wenn Religion fundamentalistisch wird, dann haben ganz viele Menschen ganz viele Probleme. Gut, zum Glück haben wir diesen Fall jetzt nicht in Deutschland, dass wir fundamentale Christen hier haben, aber die erste Frage, wie religiös bist du, wenn du dich selber einschätzen müsstest?
Also, ich bin ein typischer christlicher Gläubiger, glaube ich, in Deutschland. Das heißt, ich bin nicht so ganz nah an Kirche dran, aber irgendwie doch der Kirche treu. Momentan bin ich ein bisschen näher sogar an Kirche wieder dran als in den vergangenen Jahren, weil ich ein Ehrenamt übernommen habe. Also man nennt das Kirchenältester. Und ich bin in der Pfarrgemeinde Ost in Mannheim wirklich auch gewählt worden, richtig, von den Gemeindemitgliedern in einer geheimen Wahl, also richtig demokratisch legitimiert. Und engagiere mich da jetzt innerhalb der Gemeinde und trage Mitverantwortung dafür, dass dieser Gemeinde es in den nächsten Jahren auch weiterhin gut gehen kann. Insofern bin ich jetzt ein bisschen näher, aber ich bin ein kritischer Christ. Also ich bin mit Sicherheit kein Fundamentalist. Ich bin niemand, der bibelfest ist. Und ich bin aber jemand, der viel anfangen kann mit biblischen Geschichten, der eine Prägung mitgebracht oder mitgegeben. Oder ja, ich habe diese Prägung mitbekommen durch meine Eltern vor allem, so muss ich es formulieren, weil mein Vater Pfarrer ist. Und meine Mutter hat auch Theologie studiert. Also das heißt, dieses ganze Christliche war immer Teil der Familie. Und insofern habe ich eine grundsätzlich eher positive Zuwendung zum Christentum.
Gibst du das deinen Kindern weiter?
Ja, ein Stück weit schon. Also wenn es sich anbietet, bete ich abends vorm Einschlafen am Bett meines Sohnes. Also der ist halt der Jüngere. Und er akzeptiert das auch. Und wir geben es insofern weiter, dass wir natürlich auch mal gemeinsam in die Kirche gehen. Und die Tochter ist im kirchlichen Kinderchor. Wir haben die Kinder auf einer evangelischen Schule in Mannheim, wo es auch morgens Andachten gibt. Also da ist schon ein christliches Fundament im Alltag.
Mhm. Du hast gesagt, du bist nicht ganz bibelfest. Was heißt das genau? Also du hast nicht die ganze Bibel gelesen oder glaubst nicht an alle Teile der Bibel oder?
Ja, also ja, erstmal nicht alles gelesen und wenn du jetzt sagst, was ist deine Lieblingsgeschichte, dann müsste ich auch erstmal in Ruhe nachdenken oder ich könnte dir nicht auch alle Geschichten haargenau nacherzählen und gerade alttestamentarisch bin ich wahrscheinlich überhaupt nicht richtig bewandert. Also insofern ist es eher ja das Thema, dass man sich gerne erinnert an die Geschichten und immer wieder gern hört, aber es ist nicht so, dass ich sie als Grundlage nutze, um mein heutiges Leben leben zu können. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich sage, ja, bei Jesus war das so, also agiere ich so. Also diese Übersetzung habe ich nicht in meiner Seele. Es ist eher was anderes, was da stattfindet.
Und dazu komme ich auch gleich, aber wie sehr glaubst du denn daran, an die Sachen, die in der Bibel stehen?
Die Entstehung der Welt wird ja in der Bibel in zwei Varianten beschrieben und die Geschichte mit den sieben Tagen wird schwierig, glaube ich, so wissenschaftlich zu erklären. Also ganz vieles kannst du natürlich nicht haarklein oder haargenau glauben, das sollte man auch nicht tun. Sondern man sollte eher die Kreativität derjenigen, die die Bibel zusammengetragen haben, die die Geschichten geschrieben haben, die kann man ruhig bewundern, weil sie versucht haben, sich ein Weltbild zu erschließen und ein Weltbild an Generationen zu übertragen. Und ich glaube, für viele Menschen, die religiös sind, ist das die Grundlage, dass sie sich die Welt, in der sie sind, auch mit einem religiösen Fundament erschließen können.
Da kommen wir schon zum ersten Problem von mir in dem Kontext. Kreative Geschichten, also grob hast du es ja so umschrieben. Wie kann man dann ernsthaft an kreative Geschichten glauben, also sich wirklich danach richten? Und nochmal der Disclaimer von Anfang. Ich kritisiere nicht dich als Menschen oder ja, religiöse Menschen insgesamt, es ist für mich völlig fein, dass man daran glaubt, aber wenn ich jetzt mit meiner Logik ankomme und sage, okay, ich weiß, dass viele Geschichten da einfach nicht so passiert sind. Sintflut von Noahs Arche, Adam und Eva als erstes Menschenpaar, das Alter der Erde und so weiter. Es sind hier viele Sachen, da haben wir ein ganz gutes Fundament an Wissen, wo wir sagen, okay, das war so nicht. Mhm. Wie kann man dann trotzdem sagen, ja, aber okay, die Sachen schiebe ich zur Seite, aber ich glaube immer noch an das große Ganze. Jesus ist Gott und so weiter. Also wie kann man dann absichtlich sagen, ich schiebe das zur Seite, aber den Rest, den glaube ich auf jeden Fall.
Ja, weil die Geschichten uns ja zum Nachdenken bringen. Und sie lösen etwas in uns aus, was mehr ist als wir selbst. Also wir werden uns immer wieder darüber gewahr, dass wir in einem Kontext leben, bei dem vielleicht der Mensch nicht der Mittelpunkt ist, sondern dass wir ist im Mittelpunkt. Nächstenliebe steht im Mittelpunkt, dass wir Gesellschaftswesen sind, dass wir nachhaltig leben sollten, dass wir auch einen Blick darauf haben sollten, wie wir mit Natur, wie wir mit Tieren umgehen. Also all das kannst du auch religiös begründen. Und ich glaube, deswegen ist Religion immer noch da, weil Menschen sie einfach als Fundament nutzen, um überhaupt Wesen zu sein und nicht nur Lebewesen, sondern auch geistige und seelische Wesen zu sein.
Ich verstehe das. Ich glaube auch die Grundwerte, die da die meisten, soweit ich es beurteilen kann, mit denen stimme ich auch überein. Ich habe zum Beispiel meinen Großen auf einer evangelischen Grundschule. Also ich fühle mich da auch wohl. Ich kann da grundsätzlich mitgehen mit den Sachen, die da gemacht werden, gelehrt werden und so weiter. Das ist für mich völlig in Ordnung. Aber dann stellt sich für mich die Frage, ob man das nicht einfach trennen sollte, das eine moralische Werte nennt, nach christlichem Vorbild beispielsweise, und das andere Religion nennt. Weil das Hauptthema ist ja zum Beispiel, dass jetzt in dem Fall Christen, über Moslems sprechen wir später, Christen sagen zum Beispiel, Jesus Christus ist Gott. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber Gott ist Jesus Christus. Und meine Frage jetzt, das siehst du genauso, ist für dich Jesus Christus Gott? Erste Frage.
Naja, es ist die Fleischwerdung des Göttlichen, ja.
Genau, und dann stellt sich mir die Frage, warum glaubst du an das jetzt zum Beispiel, an diese Geschichte, aber an die anderen Geschichten glaubst du nicht?
Ja, aber so pauschal geht religiöses Verständnis doch nicht. Also auch bei dieser Geschichte kann ich doch sagen, das ist aber jetzt aber anstrengend, weil wie soll denn das gehen und warum gerade bei dieser einen historischen Figur? Und auch da würde ich immer wieder abstrahieren und sagen, ja, vielleicht ist auch vieles in diese Figur Jesus Christus hinein gedichtet worden, was es in der extremen Variante möglicherweise gar nicht gab. Vielleicht war ja Jesus doch viel normaler, als wir ihn uns heute vorstellen. Und das macht das Christentum doch aber auch zu einer interessanten Religion, dass nämlich die Christen, dass wenn sie liberal sind, wenn sie auch eine kritische Distanz zu ihrer Religion haben, wenn sie intelligent durchs Leben gehen, das alles auf dem Schirm haben und wissen, ja, aber ich bin trotzdem Christ. Also dieses Sprichwort, du darfst die Bibel nicht wörtlich nehmen, aber du musst sie ernst nehmen. Das habe ich hier schon mal gesagt vor ein paar Monaten und das trifft es eigentlich. Also ich finde, moderne Christen wissen sehr gut mit dem, was in der Bibel steht, umzugehen, aber können das, was es auslöst in ihnen, ins Leben übertragen. Und dann funktioniert auch Christentum in unserer heutigen Zeit.
Ja, mir fällt es grundsätzlich schwer, auf der einen Seite zu sagen, jetzt in diesem konkreten Beispiel, Jesus Christus ist Gott oder der fleischgewordene Gott. Auf der anderen Seite, ja, wir wissen nicht genau, was für ein Typ Mensch er war. Er hat auch vielleicht seine Probleme gehabt. Und hier vielleicht die interessante Frage, wenn du die Möglichkeit...
Der hatte richtig Probleme, der ist früh gestorben, früher als er wollte.
Hier vielleicht die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest... total fiktive Frage, mit einer Zeitmaschine zurückzugehen zu Jesus Christus und mit ihm Zeit zu verbringen. Würdest du das tun? Oder würde das vielleicht ein großes Risiko sein, dass du sagst, okay, ich würde vielleicht meinen Glauben verlieren, weil im Endeffekt es vielleicht einfach ein normaler Mensch war, der auch natürlich seine Probleme hatte. Ich will jetzt
keine Die Frage Vergleich. Ist total gut, Reza, ja. Weil sie diese berühmte Rockstar-Thematik genau. aufwirft. Ja. Ein Rockstar auf der Bühne ist eine starke, fast schon fiktive Figur, die wir da sehen. Ja, der Rockstar spielt jemanden und dann hinter der Bühne fällt der in sich zusammen und wird ein normaler Mensch. Genau. Und wenn man dann diesen Menschen begegnet und nicht dem Rockstar begegnet, ist man total enttäuscht.
Ja, die Amerikaner sagen, never meet your heroes.
Insofern würde ich mal ganz klar antworten, ich bleib hier.
Tatsächlich?
Ja, ich flieg nicht zurück.
Aus Angst, dass du vielleicht deinen Glauben verlieren würdest?
Aus Angst, dass ich mir irgendwelche Krankheiten da würde.
Ja, jetzt mal abgesehen davon. Aber hättest du Angst, dass du deinen Glauben verlieren würdest?
Nee, überhaupt nicht. Weil ich nicht nur aufgrund von Jesus Christus meinen Glauben lebendig halte.
Aber der ist auch zentral. Also noch zentraler geht's ja nicht mehr im Christentum.
Ja, aber es gibt noch mehr. Mhm. Es gibt doch noch mehr als Jesus Christus. Natürlich ist er die zentrale Figur. Aber für mich ist entscheidender, wie wir Menschen miteinander umgehen und wie wir uns vorstellen, wie Christus es uns vorgemacht hat. Er hat uns als Figur vorgemacht, was Menschen eigentlich miteinander erleben können, wenn sie in größter Fürsorge miteinander leben. Und er hat da sehr krasse Beispiele gelebt in den Geschichten. Und allein, dass wir diese Geschichten kennen, kann uns eine Richtschnur sein.
Genau, aber dann würde das im Umkehrschluss für mich bedeuten, da kann ich auch an andere Geschichten glauben.
Absolut, deswegen gibt's ja auch eine Vielfalt an Religionen. Nur weil ich Christ bin, lehne ich doch nicht den Islam per se ab. Ich lehne doch nicht den Hinduismus ab. Ich finde den Sikhismus total interessant. Ich finde auch die Jains total interessant. Also es gibt Religionen, die mich faszinieren. Der Buddhismus. Ich habe eine weite Reise mit meiner Mutter gemacht nach Südostasien, um eine berühmte buddhistische Tempelstätte zu besuchen.
Das heißt, du glaubst nicht per se an die Religion, sondern die moralischen Werte der Religion.
Also das ist für mich moderne Auslegung von Religion, dass wir einander uns eine Gewissheit und, ich wiederhole mich, ein Fundament geben, bei dem wir sagen, lass uns darauf einigen, lass uns auf diese Ethik einigen, mit der wir miteinander umgehen wollen. Hm. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe mal in meinem früheren beruflichen Dasein in Berlin ab und zu Angela Merkel interviewt. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich komme in ihr Kanzlerbüro und dann sehe ich auf ihrem großen Besprechungstisch einmal das Grundgesetz, ganz klein, und ich sehe das Buch Die Losungen, die Herrnhuter Losungen. Das ist so eine Sammlung aus alttestamentlichen und neutestamentlichen und so theologischen Impulsen. Diese beiden Büchlein lagen nebeneinander. Das hat mich sehr beeindruckt. War Angela Merkel eine Fundamentalistin? Klar, sie war Pfarrerstochter. Hat man in irgendeiner Weise gemerkt, dass sie religiös spricht? Nein, überhaupt nicht. Aber sie hatte diese Losung. Das heißt, sie hat sich selber aufgeladen für den Tag mit einem theologischen Impuls. Das hat mich total beeindruckt.
Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt zusammenbringen sollen oder können mit dem Thema Gott an sich. Weil das ist ja nochmal ein bisschen vielleicht losgelöst vom Christentum. Wie bringst du das für dich zusammen? Gott können wir nicht sehen, können wir nicht beweisen. Gibt auch keine Beweise dagegen, kann man genauso gut sagen. Wie bringst du das dann zusammen mit dem Glauben, den du hast? Also auf der einen Seite Christentum als Religion und Gott, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, auf der anderen Seite, aber wie bringst du das zusammen?
Auch das ist wieder total spannend. Ich finde die Idee, dass es eine Art von einem Gott gibt, für mich interessant. Die kann ich annehmen für mich. Gleichzeitig finde ich faszinierend, wie die Hindus sich ihre Götter suchen und wie sie verschiedene Kräfte den unterschiedlichen Göttern auch zuschreiben und wie sie ihre Geschichten rund um die Götter auch erzählen. Das sind ja wirklich Abenteuer, die diese Götter da teilweise miteinander auch erleben. Und all diese Geschichten bilden das menschliche Spektrum ab an Emotionen, an Taten, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und insofern ist all das für mich Religiosität, es ist für mich der Glaube, da ist noch was Größeres als du selbst als Mensch. Und ob es nun ein Gott ist oder ob es mehrere Götter sind, an die ich glaube, das ist mir ehrlicherweise relativ wurscht in der Welt. Also ich habe auch null Interesse daran, dass ich als Christ sage, ich habe die richtige Religion. Also diesen Anspruch habe ich überhaupt nicht, dieses Lebensgefühl habe ich auch überhaupt nicht.
Was siehst du kritisch an deiner Religion?
Naja, sie hat historisch natürlich auch nicht so viel Gutes gemacht. Die Kreuzzüge, also Kriege religiös zu begründen, ist immer eine Katastrophe. Was sehe ich kritisch an meiner Religion? Auch in meiner Religion gibt es in Teilen Intoleranz. Aber ansonsten empfinde ich sie auch als Religion, die mir Freiheit gibt. Ich fühle mich als religiöser Mensch in meiner Religion null eingeschränkt. Ich bin ein ganz freier Christ. Und ich frage mich zum Beispiel, wie das den Menschen gerade jetzt, wir haben so viel über den Iran gesprochen, wie es gerade jetzt den Menschen gibt. Ich meine, sie leben seit Jahrzehnten unter dem Gesetz der Scharia. Sie haben als Staatslenker immer religiöse Führer in den letzten Jahrzehnten gehabt. Wie einengend müssen diese Menschen möglicherweise Religion wahrnehmen? Wie negativ müssen sie Religion wahrnehmen? Das ist Missbrauch von Religion. Also wenn Religion politisch missbraucht wird, hat diese Religion auch ein Problem. Also nicht nur diejenigen, die es machen, sondern diese Religion bekommt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich würde fast sagen, das hat der Islam aber nicht verdient, ja, dass er missbraucht wird.
Boah, schwieriges Thema.
Aber jetzt, also, jetzt hast du, aber Aspekte. Jetzt hast du die ganze Zeit mich gefragt. Jetzt muss ich doch nochmal einige Fragen zurück.
Gerne, stellen. Gerne. Aber ich würde noch gerne eine Frage stellen, bevor du das tust.
Es war ein Versuch, aber ich.
bevor du ablenkst.
Nee. Nur Neugier.
Für mich, das habe ich schon früh in der Schule den Eindruck gehabt. Ich hatte Religionsunterricht, evangelisch. Irgendwann bin ich, glaube ich, zu Ethik gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt mit evangelisch war, angefangen habe und dann zu Ethik gewechselt habe. Keine Ahnung, ist zu lange her. Und ich habe mich damals schon immer sehr gefragt, und das soll auch wieder kein Angriff sein, das wurde alles sehr hochwissenschaftlich dargelegt, die Theologie. Also sehr hochwissenschaftlich. Und für mich waren das aber einfach nur Geschichten, die da erzählt worden sind, wo wir gar nicht beweisen können, ob sie so waren oder nicht waren. Und irgendwann hatte ich auch eher den Eindruck, also wir haben Kirchen, meistens eine katholische und eine evangelische, in jeder kleineren Stadt, Gemeinde, in jeder großen Stadt haben wir das auch, in Riesenstädten haben wir das auch. Und die sind immer an den quasi im Zentrum, also der beste Ort, beste Lage und so weiter. Und meistens von der Fläche her sehr groß. Für mich war das immer so eine Art, ja, Demonstration von Vermögen, von Macht, von Relevanz und so weiter. Ich habe das gar nicht mehr so als, ja, was Wissenschaftliches wahrgenommen, sondern einfach nur, da ist eine Macht- und Vermögensstruktur, die da ganz offiziell gelebt wird. Und seit 2000 Jahren auch, also wenn man so sieht, wahrscheinlich auch das am längsten funktionierende, wenn ich es als Unternehmen bezeichnen würde, das am längsten funktionierende Unternehmen, was es gibt, wenn man Steuern eintreiben und so weiter betrachtet. Also da kommt ja nichts dagegen an. Also die ältesten Unternehmen sind, glaube ich, in Japan, die sind 200 Jahre alt. Das heißt, das Christentum ist wahrscheinlich...
Ist ja, das beste Geschäftsmodell,
genau, danke,
das wir je hatten.
Genau, beste Lage, ganz große Einkommen, Erbpacht und so weiter. Also was da alles läuft. Also da fängt es schon für mich an, dass ich das Ganze gar nicht mehr so spirituell sehen kann, weil es ja total weltlich und total monetär Machtstrukturen. Es gibt ja auch leider diese vielen Missbrauchsfälle. Das ist ja nochmal wirklich ein trauriges Thema für sich, wo da auch viel Macht ausgenutzt worden ist. Also ich habe schon immer ein bisschen Problem gehabt. Ich konnte es damals gar nicht artikulieren, dass ich da gesehen habe, auf der einen Seite wird da versucht, total wissenschaftlich alles darzulegen, was alles war, und studierte Theologen erzählen darüber und so weiter. Dann denkst du dir, okay, ja, cool, muss ja stimmen, wenn ein Wissenschaftler was sagt. Auf der anderen Seite sehen wir hier, okay, das ist doch sehr weltlich alles.
Total richtig.
Ja.
Kirche hat auch wirklich wie blöde gebaut, hat sogar in der Nachkriegszeit sehr viele neue Kirchen gebaut, als die Kirchensteuereinnahmen wirklich sprudelten und die Menschen waren alle noch Kirchenmitglieder. Da wurden da in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr viele neue Kirchen gebaut in Stadtteilen, wo es noch keine Kirchen gab. Und das kommt der Kirche jetzt richtig teuer zu stehen. Also jetzt werden gerade sehr viele Kirchen aufgegeben.
Hm. Ich bin gespannt, wie sich entwickeln wird und vielleicht noch einmal, weil du gesagt hast, du bist ein liberaler, religiöser Mensch. Ich bin mir gar nicht sicher, wie liberal Kirchen an sich sind. Ganz kleines Beispiel, es soll jetzt auch nicht negativ klingen, aber meine Frau ist katholisch und sie wollte katholisch heiraten. Und das ging eigentlich nur, also wenn ich Moslem gewesen wäre, hätte das gar nicht funktioniert. Also das wurde abgefragt. Und nochmal nachgefragt, weil ich auch schwarze Haare habe, ob ich wirklich denn kein Muslim bin. Und ich bin konfessionslos. Deswegen hat es funktioniert, dass wir in der Kirche heiraten können. Für mich natürlich schön vom Brauchtum her, hat was natürlich sehr Tolles, aber so eine innere tiefe Bedeutung hat es jetzt nicht unbedingt für mich gehabt. Für mich ist es völlig in Ordnung, wenn meine Frau das möchte oder meine Frau wollte auch, dass wir, dass unsere Kinder getauft werden. Alles gut, mache ich gerne mit. Das ist ein positives Brauchtum, bringt die Menschen zusammen und damit bin ich fein. Trotzdem habe ich den Eindruck, also so liberal und tolerant, wie du das jetzt gerade bist, sind nicht alle.
Absolut, es gibt einen Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in einer Kirche bin, bei der Eine Kirche behauptet, es gäbe in dieser Zeit Gottes Stellvertreter auf Erden in Rom. Das wäre nicht meine Kirche. Im Übrigen bin ich für die katholische Kirche gar nicht Mitglied in diesem Club. Ich bin nicht in einer Kirche nach katholischem Verständnis. Da bin ich in einer Glaubensgemeinschaft. Das heißt, die katholische Kirche erkennt klassischerweise die protestantischen Kirchen nicht voll an. Operativ ist das in Deutschland eine andere Ebene, aber wenn du es ganz formal betrachtest, hat die katholische Kirche immer noch ein Problem mit den Protestanten. Das ist Gott sei Dank auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht mehr sichtbar. Also ich glaube schon, dass ich als Protestant auch an einem Abendmahl teilnehmen könnte, was in der katholischen Kirche verteilt wird, aber ganz formal eigentlich nicht. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, schon interessant. Ich habe noch viele Fragen, aber ich würde vorschlagen, dass du mal
jetzt deine Fragen startest. Jetzt bin ich dran. Du hast es eingangs gesagt, deine Prägung, aus dem Iran hierher gekommen zu sein, aus einem Staat hierher gekommen zu sein, der Menschen mit politisch-religiöser Macht unterdrückt. Das hat bei dir was ausgelöst. Ist das der Kern deiner Entscheidung, nicht religiös zu sein?
Ich glaube, es sind mehrere Aspekte, aber eines der wichtigsten Aspekte ist genau das. Also, weil ich gesehen habe oder sehe, wie Religion komplett ausgenutzt wird, um Menschen zu unterdrücken. Also, und zusätzlich kommen noch viele, ich kenne mich im Detail nicht aus, aber wahrscheinlich kennst du Teile, wie Scharia zum Beispiel gelebt wird und so weiter. Da bin ich auch nicht einverstanden mit vielen Punkten, die da genannt werden. Also auch von der Logik her, was da gesagt wird, was die Menschen tun sollen, bin ich auch 0,0 mit einverstanden. Das ist das eine. Das andere ist, da komme ich so ein bisschen von der Logikseite, dass ich sage, es macht für mich keinen Sinn. Also ich habe ein bisschen recherchiert, bin nicht so tief drin, aber wenn man so ein bisschen schaut, das Alter der Erde und wann gewisse Sachen passiert sein sollen nach der Bibel und so weiter, wenn für mich eine Geschichte nicht logisch erscheint, also auch nicht in Ansätzen, dann tue ich mich schwer, an etwas zu glauben und sagen, okay, das ist aber Auslegungssache und daran musst du jetzt nicht direkt glauben, ist ja nur eine Geschichte, aber das andere ist die Wahrheit, damit holt man mich nicht ab. Wo man aber mich absolut mit abholt, und da weiß ich gar nicht, wie ich das konkret oder korrekt ausdrücken kann. Also ich glaube schon an irgendeine Art höhere Macht. Also ich habe keine Beweise dafür und keine Beweise dagegen, aber dass etwas aus dem Nichts entstanden ist, das übersteigt absolut meinen Intellekt. Also ich kann das nicht verstehen. Deswegen glaube ich, es gibt so eine Art höhere Macht. Und interessanterweise auch im tagtäglichen Leben, ich bewundere Menschen, die im positiven Sinne gläubig sind, weil ich denke, dass das tut auch viel mit dem Umfeld. Also wenn ich als positiver Mensch rumlaufe, kriege ich positive Sachen zurück. Also irgendeine Frequenz sende ich aus und irgendwas kommt da an und ich kriege was Positives zurück. Ich hatte Phasen im Leben, wo ich zum Beispiel eher so vielleicht negativ drauf war und ich habe negative Sachen angezogen. Also ich kann mich sogar original daran erinnern. Und wo ich mir dann gesagt habe, hey, Moment mal, Resa, relax, sei mal wieder positiver. Und dann passieren positive Dinge.
Glaubst du an Karma?
Ja.
Guck, ist ein religiöses Konzept.
Ja.
Aus dem Hinduismus.
Ja.
Es ist dein Karma, das mitbestimmt, wie du wiedergeboren wirst.
Ja.
Als Mensch oder als Wurm.
Entschuldigung, du meintest, das wiedergeboren werden. Ich dachte, so wie man hineinschreit, schreit das so wieder raus. Ich dachte,
ja, aber wir übernehmen, ohne dass wir es merken, ganz viele religiöse Konzepte, auch wenn wir uns nicht religiös fühlen.
Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst, ja. Also, Wiedergeburt, weiß ich nicht. Aber ich glaube ganz arg dran.
Das Schöne ist, Resa, das weiß keiner.
Ja, genau. Deswegen kann ich auch ich habe einen Kumpel, der ist so total, also wissenschaftlermäßig und so, der hat Physik und Mathe studiert und es gibt keine Beweise für Gott, also gibt es keinen Gott. Also sehr straight. Da kann man natürlich argumentieren, ja, bringen Gegenbeweis. Gibt's halt auch nicht. Also von daher kann man ja überlegen. Ich finde sowieso alles crazy und mindblowing, was eigentlich alles passiert sein soll, aber vom Urknall bis heute hierher in 13,5 Milliarden Jahren und stehen wir hier und reden miteinander. Das ist sowieso für mich mindblowing, dass wir auf einer Stahlkugel mit sehr großer Geschwindigkeit durchs Universum fliegen, was wir nicht, wo wir es nicht vorstellen können, wie groß das ist.
Also mit diesem schönen Song, wie heißt die Zeile? Wir alle sind aus Sternenstaub.
Ja.
Und mehr ist es nicht.
Ja, das ist verrückt.
Und wir sind ein Schnipser.
Genau, das ist verrückt. Mehr nicht. Und wann immer ich zum Beispiel auch stressige Phasen habe in meinem Leben, erinnere ich mich auch wieder dran, dass es ja eigentlich ein ganz großes Glück ist, was hier passiert ist. Und vielleicht gibt es so eine Art übermächtige Macht, die das Ganze erst hat entstehen lassen können. Und den kann man jetzt Gott bezeichnen oder Universum bezeichnen. Mhm. Also da aus meiner Sicht gibt's.
Genau, und damit du nicht überfordert bist,
ja,
damit du klarkommst mit dieser Unglaublichkeit der Existenz, brauchst du manchmal Konzepte. Und wahrscheinlich gibt es deswegen Religion. Und ob du es Religion nennst oder Spirituelles oder ob du es Ethik nennst, ob du es in irgendeiner Weise das übergeordnete große Etwas nennst, du kannst es ja irgendwie für dich immer wieder neu definieren, aber am Ende brauchen es alle.
Ich bin voll bei dir. Ich möchte auch zu einem Themenbereich kommen, den ich sehr interessant finde und wo ich denke, du bist der beste Ansprechpartner für. Ich weiß, dass du ein ganz großer Demokratie-Fan bist. Und das, so habe ich dich auch kennengelernt. Du warst auf meiner Veranstaltung auf dem Schloss. Ich werde die Situation nie vergessen, weil deswegen sitzen wir auch gerade hier zusammen. Und du hast in einer sehr, ja, fast schon emotionalen Art und Weise davon gesprochen gehabt, wie wichtig es ist, dass man sich für Demokratie einsetzt. Und dass Demokratie nicht einfach etwas ist, was da ist und für immer existieren wird, sondern muss gehegt und gepflegt werden. Und das hat mir sehr imponiert. Und gleichzeitig bist du ich habe es verstanden, du bist ein religiöser Mensch, aber du bist jetzt nicht fundamentalistisch religiös. Aber wir haben doch Menschen, jetzt abgesehen nicht nur im Christentum, sondern auch von anderen Religionsgemeinschaften, von anderen Religionen, die da doch sehr stark sich darauf beruhen, was ihre Religion ihnen vorschreibt. Und ich habe mir in letzter Zeit die Frage gestellt, tatsächlich, ob ein streng gläubiger Mensch eigentlich wirklich ein Demokrat sein kann.
Super Frage.
Ja, weil Demokratie lebt ja davon, dass der Mensch entscheidet, dass der Mensch an sich entscheidet, und Religion lebt davon, dass es eine Wahrheit gibt, die schon feststeht, in den Büchern beispielsweise, in der Bibel oder im Koran. Und diese Wahrheit wurde von Gott quasi so ausgesprochen. Ich habe mehrere Beispiele, aber wir müssen sie jetzt nicht alle durchgehen, aber wir haben zum Beispiel absolute Wahrheit versus Mehrheitsprinzip. Viele Religionen gehen davon aus, dass es eine göttliche Wahrheit gibt, die nicht verhandelbar ist. Demokratie basiert dagegen darauf, dass Wahrheit und Entscheidungen durch Diskussion und Mehrheiten entstehen. In der Religion kann es nicht passieren, dass jetzt sich die überwiegende Mehrheit einer Religion zusammentun und sagen, wir wollen jetzt diesen Vers geändert haben. Aber das ist ja eigentlich Demokratie. Kann ein richtig streng gläubiger Mensch ein lupenreiner Demokrat sein?
Genau. Wann beginnt streng gläubig? Wenn du in Deutschland lebst und sagst, die Scharia ist für mich das größere und wichtigere Gesetz als unser Grundgesetz, dann bist du kein Demokrat mehr. Und wir haben eine Gesellschaft in diesem Land, die genauso denkt. Die wird größer. Und wir sind aber als Deutsche gelernt, eine säkulare Gesellschaft. Das heißt, wir trennen Staat und Glaube. Wir trennen es. Das heißt, wir sagen, du hast ein religiöses Fundament, aber wehe, du machst da in irgendeiner Weise etwas, was du rein religiös begründest und torpedierst möglicherweise etwas, was in staatlicher Aufgabe ist. Also wir sagen, wir sind Demokraten zuallererst. Wir können aber auch religiös dabei sein, aber wir vermischen es nicht. Und deswegen finde ich immer total interessant zu sehen, wie Spitzenpolitiker bei der Eidesformel reagieren, ob sie quasi mit Gottes Hilfe oder nicht mit Gottes Hilfe sagen. Und ich kann beides total nachvollziehen. Ich kann auch obwohl ich religiös bin, kann ich nachvollziehen, wenn ein Bundesminister oder ein Bundeskanzler bei der Eidesformel nicht sagt, mit Gottes Hilfe, weil er da auch nochmal ganz klar machen will, dieses Amt ist ein dienendes Amt gegenüber der Gesellschaft. Ob ich jetzt religiös bin oder nicht, spielt hier jetzt keine Rolle. Und ich muss es jetzt hier auch nicht sagen. Manche sagen aber, ich bin religiös und ich brauche auch diese religiöse Kraft in mir. Und deswegen rufe ich in der Situation auch Gott an und hoffe, dass er mir hilft. Beides finde ich nachvollziehbar.
Was ist denn für dich, wenn du eine Prioritätenliste erstellen müsstest, wichtiger? Demokratie oder Religion?
Demokratie. Viel wichtiger. Ich kann theoretisch als aufgeklärter Mensch mir das Beste von allen Religionen schnappen und sagen, ich bin ein spiritueller Mensch und bediene mich aus dem Gemischtwarenladen von verschiedensten Religionen und nimm das Beste für mich.
Du bist ja Medienmacher und du kennst dich, glaube ich, gut aus in der Gesellschaft, wie sie tickt und so weiter. Denkst du, jeder in unserer Gesellschaft? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie hoch ist der Anteil von Menschen, die tatsächlich Demokratie höher stellen als die Religion? Gerade in der deutschen Gesellschaft.
Also, sehr schwierige Frage, weil wir ja in einer Demokratiekrise momentan sind. Aber wir sind in einer noch größeren Christentumskrise. Wir sind definitiv nicht in einer Krise, was den Islam angeht. Da haben wir natürlich durch Zuwanderung natürlich einen stärkeren Islam in diesem Land, gerade in den letzten 10 Jahren bekommen. Insofern ist die Frage so pauschal überhaupt nicht zu beantworten. Also ich könnte jetzt auch gar keine Statistik abrufen und ich glaube, ich würde auch gar keine Statistik finden. Also Christentum ist auf dem Rückzug, Demokratie ist aber auch auf dem Rückzug. Das ist gerade Fakt. Mhm. Demokratie ist natürlich formal noch da, aber in der Bereitschaft, der Demokratie zu dienen, da haben wir echt ein Thema. Und deswegen sind ja die Bemühungen jetzt zum Beispiel von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier einen Tag, wie heißt er jetzt genau, Tag des demokratischen Gedenkens oder der Demokratiegeschichte, ne?
Genau.
Tag der Demokratiegeschichte, der 18. März. Deswegen sind solche Impulse echt gut. Ja, wir müssen uns echt daran erinnern, dass die Demokratie von Menschen erkämpft worden ist, dass das ein System ist, in dem wir Freiheit genießen können, in dem wir uns die Meinung geigen können und dass uns, wenn wir uns die Meinung geigen, nichts passiert. Wir müssen aber total ernst nehmen, warum manche Menschen das Gefühl inzwischen haben, irgendwie, aber dieses System von Demokratie, das spüre ich gerade nicht mehr. Das müssen wir uns mal genau anschauen. Warum ist das eigentlich so? Warum fühlen sich manche Menschen in der Art und Weise, wie wir Demokratie haben, nicht mehr wohl? Aber zu sagen, lass uns mal daran denken, woher eigentlich dieses Konzept kommt und wie gut es eigentlich ist und wie sehr es erkämpft worden ist, das finde ich erstmal gut.
Ja, du sagst sehr viele interessante Sachen. Also ich glaube tatsächlich, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass für viele Menschen ihre Religion wichtiger ist. Also wenn ich mir Zuwanderung anschaue, zum Beispiel aus muslimischen Ländern, da kann man mit sehr hoher Sicherheit sagen, Religion ist für die wichtiger als die Demokratie. Das ist so mein Eindruck. Bei der urdeutschen Gesellschaft, was ich mich gefragt habe, ist, inwieweit hat die Religion jetzt in den letzten, oder seitdem es Demokratie in Deutschland gibt, sagen wir mal 1945 grob oder 48 grob, inwieweit hat da Religion eine Rolle gespielt? Hat sie eine große Rolle gespielt? Hat sie eine kleine Rolle gespielt? Also ist es eigentlich noch wichtig, dass es, und es kann auch sein, dass es wichtig ist, dass es, ja, Religion gibt, weil wir haben eine große Partei, die heißt CDU. Da steht das christlich auch im Namen drin. Also es ist nicht so, dass ich das Thema Religion verteufel. Ich denke, es hat sogar beim Aufbau dieser Demokratie, in der ich jetzt gerade lebe, auch einen ganz großen Stellenwert oder hat einen ganz großen Stellenwert, sagen wir es mal so rum. Und da mache ich mir schon Gedanken, gibt es eine Korrelation zwischen Demokratie und Religiosität, wie sie in Deutschland gelebt wird. Wenn Religiosität abnimmt, nimmt auch die Demokratie vielleicht ab. Und das ist ja gerade so ganz grob der Fall, so wie ich es von dir verstanden habe.
Oh, das ist total komplex. Also erstmal, man muss nochmal erklären, warum die evangelische und die katholische Kirche relativ stark waren in der Nachkriegszeit, weil sie missbraucht worden sind von den Nazis. Das heißt, die Christen haben zu Recht gesagt, wir haben hier eine Position einzunehmen, die sehr frei ist. Und es gab am Ende eine Art von Einigung, wie möglicherweise auch das gelebte Christentum, also über Caritas und Diakonie, durch Pflegeeinrichtungen und so weiter, im Grunde staatliche Aufgaben übernimmt. Das ist schon spannend. Ja, das gibt ja Staatskirchenverträge. Das heißt, in gewisser Weise übernimmt auch Teil von Kirche staatliche Aufgaben, nämlich Fürsorgeaufträge. Das wird auch weiterhin so sein. Und da ist auch Kirche quasi, also als gelebtes Christentum, nach wie vor stark. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Zusammenhang wirklich so ein identischer ist. Also ich glaube, da überhöhst du vielleicht auch die Rolle des Christentums in unserem Land gerade.
Hättest du ein Problem damit, wenn jetzt beispielsweise auch so ein islamischer Vertrag mit dem Staat entstehen würde?
Der Staat bemüht sich ja darum. Der Staat will natürlich wissen, was wird da eigentlich gepredigt, was findet eigentlich an religiösem Leben in unserem Land statt. Wir wissen teilweise ja nicht, was in den Moscheen gepredigt wird. Wir haben immer noch das Thema, dass die DİTİB-Moscheen vor allem aus der Türkei, vom türkischen Staat ja auch bezahlt werden und dass auch nicht auf Deutsch in den Moscheen gepredigt wird. Das heißt, da ist irgendwie eine gewisse Blackbox, was den Islam angeht. Wie findest du das?
Also ich denke, ich berufe mich mal auf ein Beispiel, die Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich glaube, über das haben wir schon mal gesprochen gehabt. Die geben keine Stipendien mehr ihren Staatsbürgern, die in England an den Unis studieren wollen, weil sie sich dort radikalisieren und wieder zurückkommen in ihr Heimatland. Also das klingt ja schon mal absurd, dass ein Land sagt, du darfst jetzt nicht mehr im Ausland studieren, weil du da dich radikalisierst mit unserer Religion und dann wieder zurückkommst. Das war ganz groß in den Nachrichten vor kurzem. Also von daher, ich glaube tatsächlich, dass der Islam sehr stark missbraucht werden kann, um Menschen zu radikalisieren. Deswegen halte ich es, Stand heute, nicht für eine gute Idee, dass es ein ähnliches Konstrukt gibt, wie zwischen Christentum und dem Staat, dass es ein ähnliches Konstrukt zwischen Islam und den deutschen Staat geht. Also da sehe ich Gefahr von großen Problemen, die auf uns zukommen könnten.
Ja, und gleichzeitig kann ich aber verstehen, dass der Staat schon auch wissen will, wie hier Religion eigentlich gelebt wird. Das kann ich schon verstehen. Also im Grunde ist es ja eine Art von Kontrolle, die man da im Grunde, und auch von Dialog, die man
aber
da
versucht. Aber es ist auch eine starke Anerkennung.
Absolut, es ist auch eine Anerkennung.
Das ist auch ein Problem, kann man ja sagen, Moment mal. Aber
Der Islam gehört zu Deutschland. Christian Wulff. Wann hat er das gesagt? Ich glaube 2011.
Ein paar Jahre her. Ist
echt schon eine Weile her. Und das hat damals wirklich für Aufregung gesorgt, was er da gesagt hatte. Dabei hat er nur die Zahlen, die er hatte, genutzt, um zu sagen, Moment mal, wir müssen akzeptieren, dass wir hier eine pluralistische, religiöse Gesellschaft hier geworden sind. Und das war alles vor 2015, das war vor den Flüchtlingsströmen. Müssen wir heute auch nach wie vor sagen, ja, der Islam gehört in gewisser Weise auch zu Deutschland. Das ist ein Fakt.
Also, nur um es klarzustellen, ich habe auch kein Problem mit gläubigen, friedlichen Moslems. Meine Großeltern waren gläubig und haben auch gebetet und so weiter, alles, was dazu gehört. Und in so einem Fall, wo ich sehe, das läuft friedlich ab, habe ich kein Problem damit. Aber die Radikalisierung, die stattfinden kann, das sehe ich natürlich jetzt, Stand heute, mit dem Islam am größten. Deswegen sehe ich es auch ein bisschen kritisch.
Das sehe ich auch so. Ja, das sehe ich absolut genauso.
Genau, ich wollte eigentlich das Thema, wir haben ja schon viel gesprochen, das Thema Demokratie und Religion nochmal näher beleuchten, aber du bist schon auf viele Sachen eingegangen. Eine Sache würde ich nochmal kurz auch besprechen wollen, und zwar auch zum Thema, kann ein religiöser Mensch auch ein Demokrat sein? Also es kommt zu dem Punkt wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe, in der Schule, das wurde ja total wissenschaftlich dargelegt, Theologie und Religion und so weiter.
Echt, bei mir überhaupt nicht.
Bei mir war es total krass. Also das wurde ja auch, es ist ja ein Schulfach. Also allein schon das hebt ja die Credibility, die Seriosität ja nach oben. Das ist ein Schulfach, was offiziell gelehrt wird. Das heißt, da hat sich der Bildungsminister oder damals die Bildungsministerin Schawan ja Gedanken gemacht, was wird da gelehrt und so weiter. Also ich finde, mehr Credibility kannst du ja etwas nicht geben.
Du kannst aber auch ab einer gewissen Jahrgangsstufe auch das eintauschen gegen whatever, Ethik oder Philosophie oder so, wie es auch heißt.
Ja, passt, genau. Was ich aber grundsätzlich mit da nochmal ein Problem habe, ist, es ist eine Wissenschaft, wo wir sagen, wir sind gar nicht bereit, so empfinde ich es, gar nicht bereit, irgendwelche Regeln zu ändern, irgendwelche neue Erkenntnisse zu haben, weil ja alles feststeht. Und eine Gesellschaft eigentlich, oder auch jede Wissenschaft, geht ja open-minded ran und sagt, wenn ich neue Erkenntnis habe, dann ändere ich die Regeln.
Das sehe ich nicht so. Die größte Krise des Christentums ist der Holocaust. Denn das ist die Frage, wieso hat Gott das zugelassen? Und du kannst sehr viel Wissenschaft genau über diese Frage jetzt lesen. Also, dass sozusagen festgelegt worden ist von Religionsprofessoren, so, das ist es jetzt, das lehren wir jetzt, das ist mitnichten so. Religion wird in der Wissenschaft, also zumindest im christlichen Verständnis, auch immer wieder neu überprüft. Das finde ich total faszinierend. Denn wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Und wenn ich sehe, wir haben eigentlich keine so überzeugende Antwort auf die Frage, warum hat Gott das zugelassen, dass 6 Millionen Juden ermordet worden sind in kürzester Zeit? Dann hat Religion erstmal ein Vermittlungsproblem, oder?
Bin ich 100% bei dir, aber ich habe trotzdem nicht den Eindruck, dass Religion überprüft wird oder verändert wird. Also man setzt sich ja nicht zusammen und sagt, diesen Bibelvers streichen wir jetzt, ersetzen wir durch den und den Satz.
Auch da kann ich dir widersprechen. Es gibt immer wieder neue Bibelfassungen, Bibel in moderner Sprache, in gerechter Sprache, in einfacher Sprache. Also auch dort findet immer wieder eine Überprüfung statt, mit welcher Sprache, mit welchen Worten wollen wir eigentlich die Geschichten erzählen.
Aber die Geschichten werden ja nicht geändert dadurch, wird ja nur verständlicher vielleicht formuliert.
Ja, willst du Geschichten canceln? Warum?
Also ich weiß, dass man Gesetze mit neuem Kenntnisstand ja ändern sollte und muss. Gibt Gesetze, die ja sehr brutal waren, auch in Deutschland, auch gar nicht so lange her, Thema Vergewaltigung in der Ehe und so weiter. Wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt, dann müssen Gesetze konkret geändert werden.
Ja, und ich würde aber immer sagen, bei einem Buch wie der Bibel, lass es mal so stehen. Lass es mal so stehen. Aber wir können immer wieder neu damit umgehen. Wir können immer wieder neu interpretieren. Wir können immer wieder neu überlegen, mit welchen Geschichten wollen wir denn arbeiten und welche lassen wir mal lieber liegen.
Carsten, ich habe das Gefühl, wir beide haben uns gegenseitig nicht überzeugt, irgendwie unseren Standpunkt zu ändern, was völlig in Ordnung ist. Ich respektiere absolut den Glauben von den Menschen, solange er friedlich ist. Fällt mir aber trotzdem schwer, ich sage jetzt mal, das konkret nachzuvollziehen, warum ein Mensch so fest daran glaubt.
Ja, aber das ist interessant, weil ich fest davon überzeugt war, dir klar zu machen, dass ich überhaupt keinen starren Glauben habe. Habe ich nämlich überhaupt nicht.
Warum hast du denn dann überhaupt? Also, das ist ja die Grundfrage, die ich mir quasi jetzt versucht habe, von Anfang an zu stellen. Warum hast du es denn überhaupt, wenn es alles so lose ist? Dann kann ich ja theoretisch, ich will es definitiv nicht ins Lächerliche ziehen, aber dann kann ich an alles glauben.
Ja, aber weil ich sage, ich bin mehr als ein Lebewesen, ich bin ein geistiges Wesen auch und ich will ein gutes, vorbildliches Leben leben und woran kann ich mich denn orientieren? Das ist die Grundlage. Und ob ich jetzt Christ bin oder ein Hindu bin oder ich sage, ich bin Atheist mit einem ethischen Fundament, für mich ist das am Ende von der Wertigkeit kein Unterschied. Aber so wie ich zur Wahl gehe und mich entscheide, welche Partei ich wähle, sage ich doch noch lange nicht. Ich bin aber auch hundertprozentig in diesem Parteiprogramm zu Hause von dieser Partei. Nein, bin ich nicht. Muss ich 100% hinter der Bibel stehen, hinter den Geschichten, obwohl ich Christ bin? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein liberaler Mensch. Aber ich sage, das Christentum, das ist mein Fundament.
Hast du sehr schön gesagt. Ich will auch eine Geschichte noch mal ganz kurz teilen, weil das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du gerade das ausgeführt hast. Das war bei der Taufe von meinem Großen. Und der Pfarrer hat eine sehr interessante Geschichte erzählt. Und die ging ganz grob, ich kann sie nicht eins zu eins wiedergeben, aber ganz grob so. Es waren zwei Zwillinge im Bauch der Mutter, kurz vor der Geburt quasi. Und die Zwillinge haben miteinander gesprochen. Das ist eine Geschichte, die hat er erzählt, der Pfarrer. Der eine Zwilling hat gesagt gehabt, hey, glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Hat der andere Zwilling gesagt, nein, wenn wir geboren sind, dann sind wir weg und wir sind tot und so weiter. Und dann hat der eine Zwilling aber gesagt, ja, aber ich glaube ganz fest daran, dass wenn ich geboren wurde, dass das Leben dann erst richtig anfängt. Und also waren ganz viele Kinder mit dabei und ich glaube, absichtlich hat der Pfarrer so eine kindliche Geschichte erzählt. Aber ich fand die sehr imponierend, weil es dann gezeigt hat, manchmal können wir gar nicht über den Tellerrand schauen. Wir wissen eigentlich gar nicht, was danach kommt. Das ist diese kleine Tür, die ich mir offen lasse, wo ich mir sage, gut, ich habe nicht alle Informationen. Und tatsächlich, wie diese Zwillinge im Bauch, für die ist die Geburt quasi der Tod, aber dabei geht das Leben erst richtig los, weil sie nicht über diese Grenze schauen können. Genauso denke ich, natürlich kann es passieren, dass es diese Religion gibt, diesen Gott gibt und so weiter und so fort.
Aber ich bin froh, dass du das ansprichst, Reza, weil du eine Begründung lieferst, warum es überhaupt Religionen gibt. Wir werden geboren, wir sind Menschen und dann stellen wir fest, um uns herum sterben Menschen. Das könnte uns verzweifeln lassen. Also überlegen wir uns, vielleicht kommt da ja doch noch was. Und religiöse Konzepte dienen auch dazu, dass wir an etwas glauben können, dass es dann doch irgendwie weitergeht, dass es doch irgendwie eine Ewigkeit für uns geben könnte. Wie könnte diese Ewigkeit denn für uns aussehen? Und wenn du dich damit befasst und feststellst, vielleicht ist da ja noch was, vielleicht ist eben nicht irgendwie Fernseher aus, das war's und dann ist nichts mehr. Damit du diese deprimierende Vorstellung nicht mehr hast, kannst du anfangen, an etwas zu glauben und zu überlegen, wenn das so wäre, dann ist vielleicht ein bisschen Religiosität in meinem Leben gar nicht falsch, weil dann bin ich in meinem Leben getragen. Also diese Vorstellung, dass nach dem Tod doch noch was passiert, ist Grundlage für Religion.
Sehr schön gesagt. Wie gesagt, nachdem ich diese Geschichte gehört habe.
Aber jetzt muss ich dich nochmal, sorry.
Bitte, bitte.
Auch wenn du zum nächsten Thema willst. Aber was glaubst du, was passiert nach deinem Tod mit dir?
Also dieser logische Mensch in mir, ich weiß nicht, wie logisch ich bin oder nicht bin, aber sage ich platt ausgedrückt, der logische Mensch in mir sagt, mein Körper zersetzt sich, wird von Mikroben, Bakterien und so weiter aufgegessen und ich werde wieder zur Erde sozusagen. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Also für mich ist dann quasi der Schalter umgeschnipst worden und das war's dann auch. Ich habe nicht den Beweis oder ein Anzeichen dafür, dass es ein Leben nach dem Tod geht. Also das stand heute so, wie ich denke. Finde ich einen schönen Gedanken? Nein, ganz ehrlich. Also ich denke auch manchmal, oh, wie schön wäre es noch tatsächlich, dass zum Beispiel meine Großeltern, zu denen hatte ich ein sehr enges Verhältnis, dass die auch noch ein Leben nach dem Tod hätten, dann wüsste ich, okay, das wird mir das Herz erwärmen, so auf die Art, sage ich jetzt mal. Aber ich kann da nicht so ganz dran glauben. Ich Schwieriges Thema.
Ja, weil man natürlich als Hinterbliebene das Gefühl hat, ganz oft, dass man Menschen, die gestorben sind, vermisst. Man das Gefühl hat, sie sprechen manchmal noch zu einem, sie begegnen einem in Träumen. Siri Hustvedt, die Autorin, hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, 2 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, Paul Auster, und schreibt über die Liebe zu einem Toten. Das finde ich total faszinierend. Das heißt, irgendwas ist da doch, das bleibt. Warum bleibt es, auch wenn du als Mensch weg bist?
Ja, ist eine spannende Frage, wirklich. Also, ich weiß gar nicht, welche Kultur das, ich glaube, die Mexikaner, ich bin mir gar nicht sicher, die sagen ja, ein Mensch ist erst dann tot, wenn auch der letzte Gedanke an diesen Menschen verschwunden ist. Also, die haben auch nochmal ein anderes Verständnis für, wie lange lebt eigentlich ein Mensch oder was passiert nach dem Tod. Also, der letzte Mensch, der an diesen Menschen denkt, quasi, der hält diesen Menschen auch so lange am Leben. Ja, es ist wirklich, ich mag mich auch so in so schönen Geschichten so einwühlen und sagen, ah, es ist alles so schön und so weiter. Aber wenn ich dann die Realität natürlich wieder betrachte, auch was das Leid von vielen Menschen auf dieser Welt zum Beispiel auch, was da existiert, tue ich mich einfach schwer an das Thema, ja, so fest dran zu glauben. Alle Menschen sind gut, Religion ist gut, Gott will nur Gutes und so weiter. Fällt mir insgesamt schwer. Also da spricht auch viel Enttäuschung, sage ich jetzt mal. Auch aus mir, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hab grob verstanden und ich wollte nur sicher gehen, Carsten, du hast mir jetzt nichts übel genommen, was ich dich heute gefragt habe.
Ich hoffe, ich habe dich verständlich gemacht.
100%. Und ich kenne dich ja. Du bist ein liberaler Mensch. Also mir war schon bewusst, dass du jetzt kein Fundamentalist bist und sofort ausflippst, weil ich irgendwas in Frage gestellt habe. Aber und ich hoffe und wünsche mir eigentlich, dass alle Menschen so ticken. Nur ich habe manchmal den Eindruck, mit vielen Menschen kann man nicht offen und frei über das Thema Religion sprechen, weil die da total in ihrem Tunnel drin sind. Mhm. Das, was ich jetzt sage, kann auch jeder bestimmt, der auch Migrationshintergrund aus orientalischen Ländern hat. Ich habe ein paar sehr gute türkische Freunde. Wirklich, das sind einer meiner ältesten und engsten Freunde, die ich habe. Und das sind so Teilzeit-Moslems. So muss ich wirklich sagen. Die machen jeden Quatsch, aber Schweinefleisch essen sie nicht, weil es laut Koran verboten ist. Das sind so Sachen, wo ich mir einen Kopf... Also ich bin mit denen seit original 35 Jahren befreundet. Also original 35 Jahren. Aber bei so einem Thema könnte ich komplett ausflippen, weil es für mich gar keinen Sinn macht. Also dass man so dieses halbherzige, ja, das ist wichtig, das ist nicht wichtig.
Ach komm, aber auch das ist für mich ein Zeichen von einem auch sehr liberalen Verständnis von Religion. Also ich finde das irgendwie auch sympathisch. Ja, meine Kirche ruft immer zu 7 Wochen ohne irgendwas auf, ja, in dieser Phase gerade, 7 Wochen Fasten, also in gewisser Weise, in irgendeiner Weise Fasten, ja. Und jedes Mal denke ich so, oh Gott, nein, jetzt muss ich 7 Wochen ohne irgendwas und so weiter. Und denke ich ganz oft, nee, ich nicht. Ich mach weiter.
Sehr schön, Carsten. Ich danke dir trotzdem für deine Offenheit im heutigen Gespräch. Danke dafür.
Sehr gerne, Reza.